Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas.
Heute aus unserer Miniserie Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz, soziale Beziehungen und das Betriebsklima. Liebe Susanne, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge in unserer Miniserie Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz aus unserem Podcast Arbeit trifft Gesundheit. Hallo Susanne.
Hallo Lukas, ich freue mich hier zu sein.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt also schon bei der vierten Folge hier zu unserer Miniserie für die Woche der seelischen Gesundheit. Und in der letzten Folge haben wir um Einflussfaktoren, die sich aus der Tätigkeit, aus dem Arbeitsplatz ergeben, gesprochen. Und diesmal schauen wir uns das Thema soziale Beziehungen, ganz konkret das Betriebsklima an. Als wichtige Grundlage für das Betriebsklima ist meiner Ansicht nach die Unternehmenskultur. Siehst du das denn genauso? Ist sie aus deiner Sicht auch so entscheidend für die seelische Gesundheit im Betrieb, bei der Arbeit?
Ja, das sehe ich auch so. Unternehmenskultur ist ganz einfach die Basis dafür, wie sich Beschäftigte fühlen und verhalten können. Ja, also eine unterstützende und offene Kultur fördert das psychische oder seelische Wohlbefinden, indem sie den Austausch und die Wertschätzung untereinander ermöglicht, ja, und wenn Vertrauen, Transparenz und Zusammenarbeit gelebt werden, fühlen sich die Beschäftigten sicherer und weniger gestresst. Ja, im Gegensatz dazu können starre, hierarchische oder konkurrenzbetonte Kulturen psychische Belastungen verstärken. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und hier bin ich auch schon, ich meine, in unserer ersten Folge darauf kurz eingegangen.
Aha, okay. Gibt es denn weitere Kennzeichen, an denen man eine gute Unternehmenskultur beschreiben kann oder erkennen kann?
Weitere Kennzeichen für gute Unternehmenskultur sind beispielsweise ein respektvoller Umgang, erkennbare und gut vermittelte Unternehmensziele, die allen klar sind, ja, Transparenz in Entscheidungsprozessen und nicht zuletzt, wenn sich Beschäftigte mit den Unternehmenszielen auch identifizieren können. Beschäftigte erkennen, dass das Unternehmen sich für ihr Wohlbefinden interessiert und dafür auch sorgt. Dazu gehören dann nicht nur klare Regelungen für die Gestaltung von Dienstplänen und Arbeitszeit, sondern im Grunde genommen ein ganzheitlich ausgerichtetes System, das gesundheitsförderliches Arbeiten überhaupt ermöglicht. Das nennt man betriebliches Gesundheitsmanagement.
Ah, das sagt mir was. Ich habe auch das Gefühl, dass das in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren immer wichtiger geworden ist. Entsprechend dürfte es doch um die Unternehmenskultur in Deutschland gar nicht so schlecht aussehen. Wie wird die denn wahrgenommen von den Beschäftigten?
Die Identifikation der Beschäftigten mit ihren Unternehmen ist leider nicht so gut bestellt in Deutschland, wenn man den aktuellen Studien glaubt, ja. Die messen nämlich, wie sich deutsche Beschäftigte an ihre Unternehmen gebunden fühlen, ja, das ist also das, ich identifiziere mich, also Bindung an das Unternehmen. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Gallup-Studie, die in 2023 Beschäftigte gefragt hat und zu dem Schluss kommen, dass nur 16% der Beschäftigten in Deutschland sich emotional stark an ihren Arbeitgeber gebunden fühlen. Das liegt im Übrigen unter dem europäischen Durchschnitt, der bei 23% liegt. Ja, als Gründe hierfür werden schlechte Führung und ungünstige Unternehmenskulturen angeführt. Dazu kommen besonders hohe Stresspegel, die geklagt werden. Und insgesamt sind diese beiden Aspekte, hoher Stresspegel, schlechte Führung oder ungünstige Unternehmenskultur, Gründe dafür, dass die Wechselbereitschaft der Beschäftigten zunimmt. Wechselbereitschaft heißt, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen oder vielleicht sogar ganz das Land zu verlassen. Ja, das verstärkt natürlich den Fachkräftemangel und alle damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen für jedes Unternehmen. Ja, also Hauptgrund nochmal für niedrige Mitarbeiterbindung ist schlechte Führung. Diese Studien zeigen, dass Unternehmen in Deutschland große Herausforderungen in der Mitarbeiterbindung zu bewältigen haben. Ja, besonders im Hinblick auf die emotionale Verbindung ihrer Beschäftigten.
Okay, das klingt ja spannend. Also ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an unsere erste Folge, als wir das schon mal so angeschnitten haben, dieses Thema. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, gibt es dann vielleicht doch betriebliche Gründe für viele psychische Erkrankungen bei den Beschäftigten?
Wenn man sich diese Ergebnisse anschaut und du erinnerst dich auch an die Ergebnisse, die ich aus der BIP-Bauer Erwerbstätigenbefragung herangezogen habe, wenn man sich all die Befunde anschaut, dann müssen wir schon davon ausgehen, ja, dass ein Teil psychischer Erkrankung durchaus eben auch auf die Erlebnisse in der Arbeitswelt zurückzuführen sind, ja. Ernst zu nehmen sind diese Befunde auf jeden Fall.
Ah, okay. Und dann wäre jetzt für mich oder für eine Führungskraft oder ein Unternehmen vielleicht ja ganz interessant, ob es da nicht auch entsprechende Checklisten oder was Ähnliches gibt, auf die man zugreifen kann, um die Unternehmenskultur in dem eigenen Unternehmen auf einen guten Weg zu bringen.
Da gibt es auf jeden Fall jede Menge Informationsmaterial. Und Lukas, du bist BWLer. Ich glaube, das hast du sogar in deinem Studium gelernt. Ja. Ich komme aber jetzt hier nochmal zurück. Also man kann sich informieren. Ich verweise hier wieder gern auf die Publikationsdatenbank der DGUV. Im Grunde genommen findet man solche Checklisten im Zusammenhang mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, hier spielen natürlich auch die Gestaltung von sozialen Beziehungen im Arbeitskontext und Fragen der Unternehmenskultur eine ganz große Rolle. Und es gibt in der Regel auch Zertifizierungsverfahren, die eine gute Hilfestellung für Unternehmen bieten, um die eigene Aufstellung im Unternehmen zu überprüfen.
Also, wenn ich mich an Studium zurückerinnere, ist das Thema Führungsverhalten natürlich auch dort schon super wichtig gewesen, ja. Wenn ich mich an die Zeiten von Bewerbungen erinnere, ist vielleicht für denjenigen oder diejenige, die sich bewirbt, interessant, ob so ein Unternehmen eine entsprechende Unternehmenskultur formuliert hat. Das ist etwas, was man sich anschauen kann. Da gibt es auch oft auf den Seiten dann entsprechende, ja, Texte zur Unternehmenskultur. Nur stelle ich mir vor, dass das nicht ausreicht, dass man sozusagen einfach festlegt, wir haben jetzt eine Unternehmenskultur, dass also das ist ja dann, entspricht ja nicht unbedingt dann den reellen Tatsachen, ja. Welche Rolle spielen denn in dem Zusammenhang die Unternehmensleitung, ja, die Führungskräfte, die Vorgesetzten, die Personalverantwortlichen?
Ja, das ist eine wichtige Frage und ein ganz wichtiges Thema, ja. Also eine Unternehmensleitung, ein Unternehmen, das es ernst meint mit wertschätzender Unternehmenskultur im eigentlichen Sinne, wird alles daran setzen, die eigenen Führungskräfte mit ins Boot zu holen. Den Führungskräften bei ihrer eigenen Entwicklung an der Seite zu stehen und alle Unterstützung zu geben, die Führungskräfte brauchen, um sich zu entwickeln und selber eben Personalverantwortung zu übernehmen. Vielleicht müssen sie ihnen auch Coaches an die Seite geben, auf jeden Fall auch ein Feedback geben, gemeinsame Ziele definieren und zu ermöglichen, dass auch Führungskräfte sich weiterentwickeln, lernen, lebenslanges Lernen, gut informiert sind. Also solche Unternehmensleitungen, denen es ernst ist mit wertschätzender Unternehmenskultur, hegen und pflegen ihre Führungskräfte. Und das gilt für jede Führungsebene und insbesondere für Führungskräfte in sogenannten Sandwich-Positionen. Ja, schließlich, das ist ja vielleicht auch nochmal an der Stelle wichtig, sind diese Führungskräfte mit Personalverantwortung, Teamleitung und so weiter, diejenigen, die die Teams zu Höchstleistungen bringen sollen. Und das setzt natürlich auch eine hohe Verantwortungsbereitschaft von Seiten der Führungskräfte voraus. Diese Führungskräfte sind empowered, wirkliche Führungsarbeit zu übernehmen und zu leisten. Ja, und so wird wertschätzende Unternehmenskultur direkt in die Belegschaft und in die Teams getragen. Diese Führungskräfte können soziale Beziehungen im Arbeitsbereich fördern und sie kennen alle dafür notwendigen Instrumente, um beispielsweise auch solche Themen, Ausgrenzung, Diskriminierung, Mobbing, alles, was Stress auslöst und was zum schlechten Betriebsklima führt, entgegenzuwirken, ja, und können dadurch eben die Beschäftigten in ihrer Leistungsbereitschaft und aber auch in ihrer Leistungsfähigkeit unterstützen.
Ich verstehe. Also, ja, gute soziale Beziehungen sorgen schon mal für gute Voraussetzungen für das seelische Befinden und damit für die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft.
Genau, richtig.
Aber du hast es jetzt schon angedeutet, ja? Es geht für Unternehmen, Unternehmensleitungen darum, ihre Führungskräfte entsprechend auch zu befähigen. Was sind denn die Fähigkeiten, die man da als Führungskraft mitbringen sollte oder bekommen sollte, um das auch gut umzusetzen?
Ja, das ist ja wie für viele Tätigkeiten, die Menschen ausführen, eben auch eine Typfrage, ja? Also ich gehe jetzt von den Führungskräften aus, die auch wirklich Führungskräfte sein wollen. Ich glaube, sie müssen in jedem Fall fähig sein, sich selbst zu reflektieren und den eigenen Handlungsbedarf für sich selber zu erkennen. Idealerweise sind sie Vorbild für ihre Beschäftigten. Das heißt, was ich von meinen Beschäftigten erwarte, bin ich auch selber bereit zu geben. Das betrifft auch das Vorleben eines gesunden oder bewussten Lebensstils beispielsweise, ja? Führungskräfte müssen meiner Meinung nach sicher in der Kommunikation sein. Das meint an dieser Stelle nicht nur die Fähigkeit zum Smalltalk, sondern sie müssen auch wissen, wann und wie notwendige Kritik geäußert oder auf Vorwürfe oder Beschwerden reagiert werden kann, ja? Dann kann ich mir vorstellen, dass mit der Einführung regelmäßiger Feedbackrunden im Team sich Führungskräfte für eine offene Kommunikation im Team stark machen. Führungskräfte, die regelmäßig mit ihren Teams in den Dialog treten, die aktiv zuhören können und konkrete Unterstützung anbieten können, die signalisieren einen transparenten und respektvollen Umgang. Eine solche Umgangskultur kann maßgeblich zu einem verbesserten sozialen Umfeld beitragen. Ja, und gegenseitige Verständigung und Unterstützung fördern. Und das wirkt sich auch auf das Identifikationsgefühl der Beschäftigten, nicht nur für die eigenen Aufgaben, sondern für den gesamten Betrieb aus. Führungskräfte sind übrigens die Expertinnen für gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung. Das meint, sie erkennen sicher Veränderungs- oder Verbesserungsbedarf. Und sie erkennen auch, wann sie Unterstützung brauchen. Das heißt, bei der Gestaltung im Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte sich beraten zu lassen durch die Kolleginnen aus der Arbeits- und Betriebsmedizin und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Super, also Führungskräfte sind Expertinnen oder sollten Experten, Expertinnen sein, bestenfalls, wenn sie die entsprechenden Skills, Fähigkeiten auch mitbringen. Also wir haben jetzt über Fähigkeiten, Skills gesprochen, aber hast du vielleicht noch ein paar konkrete Tipps, konkrete Instrumente, die man als Führungskraft einsetzen kann? Vielleicht auch im direkten individuellen Austausch mit Beschäftigten.
Ja, auch der individuelle Austausch mit den Beschäftigten ist sehr, sehr wichtig, je nachdem, an welcher Stelle sich die Führungskraft befindet, ne? Wir kennen hier das Instrument des regelmäßig wiederkehrenden Mitarbeitergesprächs. Sind 4-Augen-Gespräche mit den Beschäftigten, also zwischen personalverantwortlicher Führungskraft und Beschäftigten, in denen geklärt werden soll, ob es für den oder die Beschäftigte eventuell Anpassungsbedarfe gibt in der Arbeitsgestaltung, beim Erwerb von besonderen Fähigkeiten, damit er oder sie weitere Leistungen erbringen kann. Vielleicht erkennt der Einzelne für sich Entwicklungsbedarf oder strebt Entwicklungsbedarf im Sinne einer Höherqualifizierung womöglich auch an. Beschäftigte also zu qualifizieren, zu befähigen und zu entwickeln, beispielsweise um Führungstätigkeiten vorzubereiten, Das ist eine Kernaufgabe für personalverantwortliche Führungskräfte. Individuelle Mitarbeitergespräche können meiner Meinung nach gut geeignet sein, wie unterjährige Bewerbungsgespräche, willst du, Verhandlungen für eine gemeinsame Zukunft zu führen. Ja, die große Kunst besteht darin, realistische Erwartungen beider Seiten, die der Arbeitgeber und die der Arbeitnehmerseite, in eine Vereinbarung zu führen.
Ja, okay, realistische Erwartungen, also vielleicht nicht ganz ein gegenseitiges Wünsch dir was.
So ist es, ja. Also das bedeutet eben, dass Führungskräfte nicht nur gute Kenntnisse über die Erwartungen und Möglichkeiten des eigenen Unternehmens haben müssen, ja, was Entwicklungsbedarfe angeht, sondern eben auch eine gute Menschenkenntnis besitzen müssen, um eventuell unrealisierbare Vorstellungen besser lenken zu können.
Was ich mir in diesem Zusammenhang besonders herausfordernd vorstelle, ist der Umgang mit Beschäftigten, die halt immer wieder oder vielleicht auch in einer bestimmten Phase über Probleme klagen oder wo die Führungskraft erkennt, hier ist offensichtlich ein Leistungstief. Wie kann die Führungskraft dann agieren?
Ja, aus meiner Sicht müssen Führungskräfte hier in der Lage sein, in einer vertrauensvollen Atmosphäre Feedback-Gespräche zu führen. Sei es, dass mit dem Beschäftigten über ein Fehlverhalten beispielsweise gesprochen werden muss oder eben Unterstützung gefunden werden muss, weil Beschäftigte hinter ihren eigentlichen Leistungen zurückliegen. Ja, man muss es also konkret ansprechen, den Sachverhalten. Es geht nicht darum, den Einzelnen anzuzählen. Ich setze das mal in Anführungszeichen. Ja, vielmehr ist es Best Practice, als Führungskraft die eigene Beobachtung, die eigene Wahrnehmung und auch die eigene Erwartung zu platzieren und gemeinsam mit dem Betroffenen nach Lösungen für die Problemstellung zu suchen. Also die Führungskraft sozusagen als Brückenbauer. Das setzt schon kommunikatives Fingerspitzengefühl voraus. Und wer mehr dazu wissen will, lernen will, beispielsweise zu diesem Themenkomplex Senden von Ich-Botschaften, der ist, glaube ich, mit einem der Werke von Friedemann Schulz von Thun gut beraten.
Das werden wir auch mit in die Shownotes stellen zur Verlinkung. Finde ich auch sehr spannend. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Führungskraft vielleicht nicht alleine alle Lösungen für so ein Leistungstief anbieten kann, oder?
Das stimmt. Genau, das ist ein großes, ein wichtiges Feld, auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir über älter werdende Belegschaften sprechen, über Menschen mit Erkrankungen in den Arbeitsbereichen oder in den Betrieben, chronische Erkrankungen, aber auch mit psychischen Erkrankungen. Dafür haben wir eine eigene Folge verabredet, Lukas.
Ja, also wer sich dafür interessiert, sollte sich schon mal die letzte Folge im Hinterkopf behalten und da genauer hinhören. Aber heute haben wir sehr ausführlich über die Verantwortung von Unternehmensleitung und Führungskräften gesprochen. Haben denn die Beschäftigten auch einen eigenen Anteil, wenn es darum geht, die persönliche Gesundheit zu schützen?
Ich sehe das so, Lukas. Ja, meine Überschrift würde lauten, kenne deine Stressoren und lerne, mit ihnen umzugehen.
Das klingt doch schon mal wie ein super Arbeitstitel für unsere nächste Folge.
Bestimmt.
Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank für deine Einblicke zu diesem Thema und bis zur nächsten Folge.
Ich freue mich drauf. Danke, Lukas.
Tschüss.
Tschüss.